Lauter. Also, mit, was soll ich mit den
Hemmungen für die erste Vertiefung, ob das wichtig ist, dass die wechseln oder dass man in der ersten Vertiefung die Hemmungen dann beseitigen kann?
Naja, mit den, ich habe es schon ein bisschen im Vorbeigehen noch gesagt, aber nicht über die Hemmungen, sondern ich habe erwähnt, dass in dieser Lehrrede der Buddha dieses selben Nachspann, den wir ja schon kennengelernt haben bei jeder Übung, ne? Während er so verweilt und während er die Körperachtsamkeit pflegt, schwinden ihm die Erinnerungen an den Alltag.
Genau. Und das ist auch, diese Metapher ist für die Hemmungen auch gedacht.
Naja, es ist nicht eins zu eins das Gleiche wie die Hemmungen, ne? Aber es ist ähnlich. Ne? Das heißt, wenn der Buddha hier behauptet, dass man durch das Üben der ersten Vertiefungen es schaffen kann, die Erinnerungen und Einstellungen aus dem Alltag zu überwinden, dann heißt das ja, dass in einer noch nicht ganz vollständig ausgereiften Vertiefung diese Sachen auch immer noch da sein können. Und dass die Vertiefungspraxis dann auch ein Werkzeug sein kann, diese Dinge zu überwinden. Ja, wenn man da schon ein bisschen Übung drin hat und selbst wenn die Vertiefung nicht super läuft, kann ich trotzdem mich andocken an dieses angenehme Gefühl und dadurch ist dann das weltliche Zeug auch schon gar nicht mehr so interessant. Ich denke, dass schon trotzdem ein gewisses Level an Freiheit von den Hindernissen da sein muss, auch um, die, auch um diese Praxis zu machen.
Du hast uns vorhin den Tipp gegeben, unsere Ängste anzuschauen und uns dabei zu fragen, warum habe ich jetzt fangen wir an, Angst vor der Steuererklärung. Und dann kommt man von einer Angsterklärung in die nächste. In dem Augenblick dachte ich mir, puh, das ist ein schmerzhafter Weg, klingt für mich auch ein bisschen nach Autodemontage. Wäre eine Alternative die, dass ich sage, nein, ich schaue mir die Ängste an, frage nicht warum, sondern schaue mir dazu die Geisteszustände an und mache die vier edlen Anstrengungen. Ist das vielleicht weniger weh?
Ja, es wäre natürlich auch eine gute Praxis. Oder auch, dass man einfach mit der Gefühlsbetrachtung die Ängste als unangenehm erlebt und das so stehen lässt. Ja? Mhm. Also ich würde das dann nicht so auf eins beschränken. Es gibt ja von Paul Dives einen schönen Spruch. Es kann schon sein, dass man auch durch das Praktizieren einer der vier Grundlagen der Achtsamkeit Befreiung erreicht, aber es kann nicht sein, dass man beim Praktizieren aller vier die Befreiung von Dukkha nicht erreicht. Verstehst du, was ich meine? Also, man kann jetzt mit sowas wie Angst auf Körper oder Gefühl oder Geisteszustand von verschiedenen Seiten betrachten, aber von je mehr Seiten du es betrachtest, desto mehr kannst du das auch auflösen. Und wenn du das Gefühl hast, das wird schwierig, dann würde ich es machen. Es wird nicht immer den Weg des geringsten Widerstands gehen. Vielleicht könnte man es auch so sagen, letzten Endes sind diese Ängste immer die Angst davor, etwas Unangenehmes zu erleben. Das ist, denke ich, die Urangst. Selbst die Angst vor dem Tod kommt davon, dass man sich vorstellt, das könnte eventuell irgendwie unangenehm sein. Und der Körper ist halt einfach mal so die physische Grundlage für das Erleben von unangenehmen Dingen. Darum ist ein befreiter Umgang mit dem Körper führt dann auch dazu, dass man einen Großteil seiner Ängste halt nicht mehr irgendwo hinstellen kann.
Aber diese Übung mit der Auflösung des Körpers, sollte man die öfter machen?
Du schaust so, als ob du sie lieber nicht so oft machen würdest.
Vielleicht irgendwann wieder.
Ja, welche Übung meinst du jetzt genau?
Ja, die, wo du uns geleitet hast, dass wir anschauen, wie aus unserem Körper die Energie rausgeht, wie es zerfällt.
Der tote Körper, meinst du?
Ja.
Mhm. Ja, also ich denke, dass dessen sind wir uns alle bewusst, dass das schon auch gewisse, also schon intensive Übungen sind. Ich habe das jetzt zwar versucht, sehr schön, friedlich und so rüberzubringen, aber nichtsdestotrotz sind das eben herausfordernde Übungen. Und ich würde das halt auch als eine gut zu dosierende Medizin sehen. Also wenn man das viel macht, das kann schon auch richtig gut sein, das viel zu machen, weil man halt dann auch intensiver drankommt. Aber also eine intensive Beschäftigung mit solchen Themen ist vielleicht nicht in jeder Lebensphase am geeignetsten. Ne?
Und vielleicht auch lieber in der Sangha, oder?
Also. Ich denke, es kommt sehr darauf an, wie man es auch praktiziert. Ne? Darum habe ich eben versucht, da auch möglichst eine leicht verträgliche Version zu präsentieren. Da denke ich, kann nicht viel Schlimmes passieren, wenn man es in dem Rahmen hält. Es kann natürlich sein, wenn du in 3 Wochen das mal machst, dann folgst du ja nicht der Anweisung, wie ich sie heute gegeben habe. Ne? Und dann kann es sein, dass der Geist dadurch auch sich eben in so eine Negativität reinziehen lässt. Muss man halt aufpassen, dass das, dass das nach wie vor auch auf einem Boden der Geistesruhe steht. Das kann es eben sein, dass wieder ein Hindernis entsteht durch diese Übung. Aber es ist im Prinzip mit jeder Übung so, auch wenn du jetzt Metta praktizierst, wenn du immer nur das machst, kann es auch passieren, dass du dann den Rest der Praxis vernachlässigst und dass das Ganze dann so ein bisschen zu eiern anfängt. Auch mein Mönchslehrer in Sri Lanka oft uns ermahnt, dass alle Aspekte dieses Dhamma sind relativ und pragmatisch. Es ist nichts absolut, dass man jetzt sagt, der Körper ist irgendwie unrein und so ist das und das ist ganz furchtbar und darum muss man da jetzt irgendeine Konsequenz ziehen, sondern es ist ein relatives Hilfsmittel. Jetzt schaue ich mir den Körper mal so an, dass ich sehe, dass er nur aus anatomischen Teilen besteht. Aber nicht, weil das an und für sich das ultimative Ding ist, das zu sehen, ne? Sondern weil das bestimmte positive Effekte haben kann. Wenn ich diese positiven Effekte gerade brauche, dann verwende ich dieses Werkzeug. Und wenn ich merke, brauche ich eigentlich gerade einen anderen Effekt, dann verwende ich ein anderes Werkzeug. Eben auch pragmatisch. Ne? Es geht immer darum, was dann praktisch für dich dabei rausschaut. Wenn du die Übung machst und das ist gut und die heilsamen Zustände nehmen zu, dann ist ja quasi schon bestätigt, dass das jetzt die richtige Übung ist. Wenn du merkst, dass die unheilsamen Zustände zunehmen, dann muss man die Praxis vielleicht mehr austarieren, dass sie auch in Balance steht.
Aber eine Mischung ist nach wie vor erlaubt. Also heilsame und unheilsame Zustände kommen abwechselnd und miteinander, hintereinander. Also wenn ich jetzt an die Lehrrede denke, das ist ja dann so ein bisschen eine sehr, sehr hohe Hürde, wenn es heißt, abgeschieden von den Sinnendingen und nach Überwindung der Hindernisse. Oh Gott, das klappt ja nie. Ja.
Ja, nach Überwindung der Hindernisse steht eigentlich nicht. Es steht abgeschieden von Sinnendingen und abgeschieden von unheilsamen Dingen. Das ist die wörtliche Wiedergabe. Und die meisten Dhamma-Interpreten interpretieren jetzt die unheilsamen Dinge als die 5 Hindernisse.
Aber man kann ja auch.
Sage ich nur mal so nebenbei. Ja, aber natürlich, die fünf Hindernisse sind eigentlich das Gegenstück dazu, dass man mal wirklich zur Ruhe kommt. Das ist schon so. Aber was wir jetzt eben hier gerade aus dieser Passage rausziehen können, ist, dass wir auch ein Jhana-artiges Erlebnis, wo schon ein bisschen Freude da ist, ein bisschen Wohlgefühl da ist, auch verwenden können, um das Ganze einfach noch zu vertiefen. Sonst denkt man sich vielleicht, oh, ich bin ja noch nicht ganz frei von den Hindernissen, das ist jetzt noch nichts Gescheites. Und hier wäre eben die Anweisung, geh mit dem, was schon da ist. Und versuch einfach da das Heilsame weiterzuentwickeln, dann wird sich das Unheilsame schon ausdünnen.
Retreat-Praxis auch ist. Also, dass man sich auch mehr Zeit und mehr, also mehrere Tage auch hintereinander, als wenn man sich vorstellt, diese Praxis jetzt in seinen Alltag täglich, wo man vielleicht, wenn es hochkommt, eine Stunde Zeit hat für Meditation. Also natürlich Achtsamkeit, da hat man immer Zeit, oder wenn man kann. Ne?
Würde immer passen auch.
Für die meisten ist wahrscheinlich auch die Stunde gar nicht drin, sondern sie praktizieren eigentlich viel weniger auf dem Kissen auch. Ne? Und das, also so kommt mir das dann doch vor, dass es gut wäre im Retreat sozusagen.
Ja, ich persönlich habe gar nicht so das Gefühl. Also, aber es ist natürlich auch so, dass ich diese Praktiken jetzt auch schon lange mache. Und dann ist dann ähnlich so wie bei der Metta-Meditation, da kennt ihr das wahrscheinlich alle, die das schon eine Zeit lang machen. Am Anfang macht man das und das ergibt irgendwie keinen Sinn und man denkt sich irgendwelche schönen Sätze, aber es löst nichts in einem aus. Und dann, wenn man das trotzdem eine Zeit lang macht, dann fängt das an, auch so Gehalt zu entwickeln, sage ich mal. Und ähnlich ist das bei diesen Praktiken auch. Ne? Wenn man das ein bisschen geübt hat, auch wenn man dann nur 10 Minuten Zeit hat, da einmal durch den Körper zu gehen, und da sind Knochen, und da ist Fleisch, und da sind Organe, und da ist Haut, also rein technisch kann man das recht schnell machen. Und wenn dann die Übung dahinter steht, die das auch mit Bedeutung füllt, dann ist mein Eindruck, können das auch sehr interessante Alternativen sein, um den Geist eben mal aus dieser Weltlichkeitsschiene ein bisschen rauszuhebeln. Weil das eben Themen sind, die dann so sind, irgendwie so Stolpersteine, über die man dann drüber stolpert und dann irgendwie aus diesen Alltagsgedanken auch rausstolpern kann.
Also du meinst, auch zeitlich kann man das kurzer tatsächlich üben.
Also jetzt tatsächlich vom technischen Aufwand her sind die ja recht einfach. Zum Beispiel jetzt das mit den anatomischen Teilen, Knochen, das kann man auch in der U-Bahn mal 5 Minuten machen. Einfach sich wieder drauf besinnen, ja genau, in dem Körper sind Knochen. Ja. Und bis man da 4 Stationen gefahren ist, ist man auch schon fertig. Ja, und das wird sich dann vielleicht nicht so auswirken, dass man den ganzen Tag dann in irgendeiner Weisheitsblase durch die Gegend schwebt, aber es hat zumindest einen gewissen kleinen Effekt in das, wie man den Alltag erlebt.
Wie gehst du damit um, wenn dein Körper gerade Schmerzen hat? Also, muss ja jetzt nicht immer gleich eine schwere Erkrankung sein, aber kann sein, ja, aber auch wenn ich zum Beispiel nur eine Grippe habe oder eine Erkältung, fühlt man sich ja auch schwach und ist eher unangenehm, den Körper wahrzunehmen. Wie geht man da geschickt damit um? Das ist ja dann alles andere als angenehm.
Stimmt. Also in solchen Fällen würde ich jetzt eher die Gefühlsbetrachtung machen. Würde sich für mich eher anbieten als die Körperbetrachtung. Die könnte als Hintergrund für eine Gefühlsbetrachtung sicher vorteilhaft sein. Wir haben ja hier auch gehört, dass man durch die Körperbetrachtung wenn man Schmerzen und sowas besser aushalten kann. Aber akut, wenn ich jetzt, wenn du mich fragst, was ich persönlich machen würde, ich würde auch eine körperbasierte Gefühlsbetrachtung machen, indem ich versuche, den körperlichen Anteil dieser Krankheitssymptome einfach im Fokus meiner Aufmerksamkeit zu halten. Und dadurch schon mal die Möglichkeit habe, die Geschichten, die der Geist dann noch oben drauf dazu erzählt, schon mal zu vermeiden. Ja, normalerweise ist ja, da kratzt es ein bisschen und dann kommt der Geist dazu und sagt, oh, ich habe Halsschmerzen, ich bin so arm und was soll ich denn für ein Medikament jetzt nehmen und hoffentlich dauert das nicht 2 Wochen und das kommt jetzt so ungelegen und bla 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 bla. Und viel von dem gesamten Ducker kommt dann eigentlich davon, ne? Dass der Geist wieder mal quasi sich einmischt. Wenn der Fokus der Achtsamkeit aber kräftig genug ist, dass man sagt, jetzt schaue ich mir mal an, was da tatsächlich passiert, gut, dann kratzt es da. Und dann kratzt es immer noch und dann kratzt es immer noch, aber es kratzt halt. Ne? Wenn ich dann bemerken würde, dass es mir schwerfällt, das zu betrachten, weil die gleichmütige Einstellung fehlt. Das heißt, weil das Unangenehme an diesem Empfinden mich immer wieder dazu verlockt, doch in Gedanken auszuschweifen, dann würde ich auch eine dieser Körperbetrachtungen mit hineinholen, die 4-Elemente-Betrachtung. Und würde versuchen, mir dieses Schmerzgefühl als einen Zustand der 4 Elemente zu vergegenwärtigen. Und das quasi unpersönlicher zu machen, zu sagen, die 4 Elemente, die machen da gerade irgendwas und ich kann aber gleichmütig zuschauen, weil dieses mein Hals und meine Krankheit dann gar nicht mehr so zu tragen
kommt. Also du meinst mehr von dieser Ich-Identifikation, mein Gott, wie schlimm ist es, um so da wegzukommen, mehr so. So eine neutrale Haltung.
Genau, die neutrale Haltung kann dann wieder dabei helfen, es einfach zu beobachten als das, was es ist.
Nur so eine kurze technische Bemerkung, sagen wir so, wenn man in den Suchen die Elemente der ersten Vertiefung benennt, sind es meistens nur 4, oder? Da fehlt diese Einspitzigkeit des Geistes.
Es gibt 2 verschiedene Systeme sozusagen, wie der Buddha die Vertiefungen kategorisiert. Und nur in dem einen Schema kommt der Begriff Einspitzigkeit überhaupt vor. Und in dem Schema aber auch für die erste Vertiefung. Und in dem anderen Schema, das jetzt hier auch vorgekommen ist, das ist jetzt nicht so mit den 5 Jhana-Faktoren und so weiter und so weiter. Das sind hier andere, andere Kriterien, die an das erste Jhana da ist, angelegt werden. Eben, dass man zurückgezogen von Sinnendingen, von unheilsamen Dingen, mit hinwendenden und anhaltenden Dings und mit dem Piti Sukha, das durch die Zurückgezogenheit entsteht. Und was da eigentlich spannend ist, ist, dass in der 2. Vertiefung gesagt wird, da gibt es ja auch noch die Freude und das Wohlgefühl, und die entstehen in der 2. Vertiefung dann aber nicht durch die Zurückgezogenheit, sondern durch Samadhi, also durch Sammlung.
Und wo ist zum Beispiel ein Beispiel, in welches Sutta diese 5 Elemente aufgezählt sind?
Das ist eine gute Frage. Zum Beispiel in der mit den 40, da gibt es auch in der mittleren Sammlung, wo Sariputta die
Die 40?
Nein, nicht die Nummer 40. Die Lehre, der heißt so. Oder? Kannst du dich erinnern? Aber wir könnten es dir raussuchen, wenn es dich interessiert. Da kommt es vor, meinst du?
Ja, ich glaube, die hast du gemeint, die große 40. Das ist eine der
40. Die großen 40?
Ja.
Genau. Da. Ja, ich glaube, ich habe aber da. Ne? Ich werde euch eh die richtige Konzentration lehren. Du, wir müssten es nur einfach nochmal nachblättern.
Ja.
Ja. Du hast vielleicht interessiert, dass es auch nicht alles so
brennt. Aber was ich noch sagen wollte, apropos, ja, was die Berti gesagt hat wegen der Kürze der Zeit, ich habe es auch so empfunden, wenn man es lange geübt hat, da setzt man sich hin und dann kommt man sehr schnell in einen, den Zustand, den man lange geübt hat, wie Ruhe oder sowas. Wo dann wegen der Ruhe dann auch dieses Glück der Abgeschiedenheit kommt und das läuft ein wenig automatisch. Wie gut ich es mache, weiß ich nicht. Aber ich habe den Eindruck, dass ich durch ständiges oder ich weiß nicht wieso und warum, aber es scheint mir nicht so schwierig zu sein, diese einmalige oder Einstiegsruhe zu bekommen.
Durch die Körperachtsamkeitsübungen.
Ja,
Das finde ich eben auch, dass man da, darum war es mir auch ein Anliegen, ne, dass das auch eigentlich recht einfache Übungen sind, mit denen man doch jetzt einen Effekt erzielen kann, der über das rein technische Konzentrationsvermögen hinausgeht. Das ist so ein bisschen so ein Boost, den man da reinschalten kann. Ne? Dass man jetzt, vielleicht kann man sich nicht eine halbe Stunde lang auf den Atem konzentrieren. Also die reine, die hohe Konzentrationskraft ist nicht so da, aber durch das geschickte Verwenden eines zusätzlichen Themas kann man das, was man an Konzentrationskraft vielleicht entbehrt, an Weisheit dann quasi noch unterstützend dazuschalten.
Für den Geist.
Natürlich, ja. Das einfach auch wieder dem Hamster halt da was zu fressen geben. Ja, bitte?
Gibt es aber nicht eine gewisse Reihenfolge hier? Weil wir reden hier, als ob es eine Werkzeugkaste ist und wir können 1 oder B oder C oder D ausholen. Liegt in dieser Lassen. Das macht mir mehr Sinn in dieser Reihenfolge.
Ich denke, du kannst es beides machen. Wenn du jetzt, und dann würde ich auch das eher in einer Retreat-Situation setzen, wo du das der Reihenfolge nach machst. Aber ich persönlich bin nicht davon überzeugt, dass es unbedingt die Reihenfolge folgen muss. Ja, also der Buddha hat einfach eine Reihe von Übungen uns empfohlen, aber es gibt viele Lehrreden, wo der Buddha diese Übungen auch per se empfiehlt. Ne? Jetzt zum Beispiel die Betrachtung der anatomischen Teile, das muss nicht immer im Kontext der anderen Übungen sein, das kann auch als eigenständige Übung vermittelt werden vom Buddha. Also insofern denke ich, muss man sich da auch keinen Druck machen, dass man sagt, ich muss unbedingt dieser Reihenfolge folgen.
Nee, aber ich habe es nicht so verstanden, aber es ist vielleicht das Einstieg, als jemand, der erst anfängt. Weil heute Morgen war es so für mich, dass die Betrachtung der Körperteile, ich hatte fast das Gefühl, ich war schon bei den Elementen am Ende dieser Übung.
Okay.
Ich weiß nicht, ob das einfach eine persönliche Geschichte ist. Und das Zweite ist, wenn ihr sagt, und weiter, dieses Weiter als ein Absatz zum nächsten.
Ja.
Sollen wir nicht so lesen und was ist das? Man kann es so lesen oder so lesen.
Ja, und ich lese es eben eher so. Aber du kannst es so und so lesen. Ich habe mich dafür entschieden, es so zu lesen, dass es nicht heißt, und als nächstes machst du dann das, sondern außerdem gibt es auch noch das.
So ist es einfach abschließend, wenn es statt Notwendigkeiten, wir können eigentlich damit ein bisschen spielen, was uns passt.
Genau. Das finde ich auch spannend. Je mehr wir uns in unserer Praxis auf die Lehrreden beziehen, desto eher merken wir dann auch, dass sich da Freiräume auftun, die wir mit der Erfahrung unserer eigenen Praxis füllen können. Ne? Zum Beispiel, was wir jetzt hier besprochen haben über diese Vertiefungen, wenn man es aus einem klassischen Kommentarwerk lesen würde, wäre das unmöglich, so über die Vertiefungen zu denken. Und dann, wenn man da eine starre Ausrichtung auf die traditionelle Interpretation hat, da muss man diese Lehrrede irgendwie so herumbiegen, dass sie noch in das Schema passt. Ne? Und da finde ich persönlich es viel interessanter, die klassische Kommentarschablone mal fallen zu lassen und mir anzuschauen, ja, was hat der Buddha in der Lehrrede tatsächlich gesagt und was kann ich damit alles machen?
Das Gleichnis vorhin irgendwie nicht so ganz verstanden von der Körperachtsamkeit, also das mit der Steinkugel
okay.
auf den Lehmhaufen. Mhm. Das hat sich für mich so angehört, als würde ich, wenn ich die Achtsamkeit auf den Körper praktiziere, keinen Schmerz mehr empfinden. Aber darum geht es ja nicht, denke ich. Also wenn ich die Achtsamkeit, also was ist da?
Mhm. Kann sich jemand erinnern vielleicht an das Gleichnis?
Du hast das ja auf gestern auch bezogen, das weiß ich jetzt nicht, ob da irgendwie, hast du da gestern noch...
Auf ein Gleichnis gesagt? Von gestern?
Ja, oder? Ich weiß es nicht.
Gestern gab es auch schon ein Gleichnis mit diesem Wasserkrug. Mhm. Meinst du das?
Das weiß ich eben nicht, wann ich da...
Also gestern hatten wir ein Gleichnis, das demselben Schema folgt, das dann zeigt quasi, wie was Mara mit einem macht, wenn man nicht die Körperachtsamkeit praktiziert. Und was er dann nicht mehr mit einem machen kann, wenn man sie schon praktiziert. Mhm. Und das eine war ein Gefäß, das leer ist, also quasi zur Verfügung steht, und dann kann dieser Mara-Geist halt da reinfüllen, was er will. Also wenn wir gar nichts üben und nichts praktizieren und du gehst die Straße entlang, dann können irgendwelche Gedanken einfach kommen und mit dir machen, was sie wollen.
Okay, ja? Also es ist auf, okay, jetzt verstehe ich es ein bisschen, also und es ist auf gar nicht praktizieren und praktizieren.
Genau, genau. Einfach quasi unvorbereitet sein und der Geist macht, was er will. Mhm. Und das wäre jetzt in dem zweiten Gleichnis eben, der Geist ist wie so ein Matschhaufen und wenn da ein Gedanke kommt, der kann da ungehindert in eine Tiefe in uns eindringen, wie er das möchte. Mhm. Und wenn wir aber so eine Festigkeit haben durch die Achtsamkeitspraxis, dann kann das nicht mehr einfach so mir nichts, dir nichts in uns eindringen.
Danke, ich hätte das auf den Körper und nicht auf den Geist bezogen und weil das verwirrt.
Achso, nein, es ist nur eine Metapher. Also
ja, alles
klar. Nicht, dass der Körper dann wie eine Tür ist oder wie ein Lehmhaufen.
Ja, halt ja? Das hat mich gestört bei dem Gleichnis, weil da ist es eine Steinkugel, die auf den Lehm und das andere ist einfach so ein kleiner.
Du meinst, es ist ein unfairer Wettbewerb.
Ja, ja, eben.
Naja, das soll ja nur beschreiben, wie sich das anfühlt. Ne? Und bei einem Menschen, der keine Körperachtsamkeit praktiziert, der erlebt selbst einen normalen, kleinen Gedanken wie eine schwere Steinkugel, die in ihn reinsinkt. Und jemand, der aber gut in der Praxis steht, und selbst wenn da ein Gedanke kommt, der erlebt den dann nur so wie so ein kleines Puff und das prallt so völlig fraglos von ihm ab.
Das war auch das Bild vom Kernholz, ne? Oder dieses Holz war Kernholz.
Aha, genau, so also richtig.
Auch für den Buddha auch immer
ja, genau. Besonderes. Genau. Also Kernholz ist dann richtig.
Ja. Es war nur weiter, als du hier auf den Boden. Das ist ja gar nicht Holz.
Echt? Nein, ist das so ein Schummel?
Das ist nicht echt.
Ach.
Nee. Aber das ist nicht.
Doch.
Das ist
doch.
Das ist
Paket. Nein, das ist nicht echt.
Das ist Paket.
Das sieht aber gut aus. Das ist nicht Paket. Das ist quasi Furnier.
Echt? Hauptsache, das ist hart.
Das
Genau, also die vier Elemente sind es auf jeden Fall. Da kannst du mich jetzt nicht austricksen. Auch Plastik besteht irgendwie aus den vier Elementen. Ja, das war's. Es sind halt Bäume von vor 100.000 Jahren, die jetzt hier am Boden kleben. Ja gut, wollen wir noch einmal meditieren zusammen? Aber eine kleine Pause können wir schon machen. Ja. Nicht, dass wir jetzt alle Schmerzmeditation machen müssen.